Was war die Idee bei dem Fitnessstudio? Weil das kann man, glaube ich, ruhig sagen. Jeder Neukirchenflüder weiß das auch. Das zeichnet sich ja dadurch aus, dass man, glaube ich, den gesamtheitlichen und ganzheitlichen Ansatz sieht. Gesundheit, Fitness, Sport, Ernährung und so weiter. Was war so der Auslöser, warum du gesagt hast, das ist das, was ich machen will? Also ich will nicht die klassische, sag ich mal, Muckibude aufmachen.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast. Eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Tja, meine Damen und Herren, Sie haben natürlich die richtige Episode ausgesucht. Es ist schon eine, die stramm wie ich Richtung 50 geht. Und wir begrüßen heute in unserer Mitte, lieber Martin, einen ganz besonderen Gast, den wir Ihnen und uns einmal vorstellen. Und es wird heute international, es wird heute ein bisschen gefährlich. Und vielleicht geht es auch ein bisschen um das Thema gute Luft und unseren Körper mit der Atmung.
Auf jeden Fall. Gefährlich, das finde ich auch spannend, weil ich tatsächlich überlegt habe, ob ich den Dirk Schauenberg, der nämlich heute unser fantastischer Gast ist, ob ich den frage, ob, wenn du mich nervst, dass ich ihn bitte, dass er dir kurz eine reinhaut. Und da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Genau, wir haben Dirk Schauenberg bei uns, wo ich mich riesig freue, weil wir beide kennen uns ja schon Ewigkeiten. Also ich glaube, ich habe dich das erstmal gesehen, da war ich so 14, also so vor 20 Jahren. Ungefähr. Du bist von 1961 bis Karate-Weltmeister geworden im Jahr 1991.
Und der Dirk betreibt hier im wunderschönen Neukirchenflühen das Kensho. Das ist nicht nur ein Fitnessstudio, sondern auch wirklich ein Zentrum, wo es um Karate, Kampfkunst und auch Wohlbefinden geht. Ist das so richtig zusammengefasst, Dirk?
Ja, erstmal vielen Dank für diese Begrüßung. So bin ich noch nie begrüßt worden.
Wir sind doch noch nie mal fertig.
Wir sind
mal
fertig. Ich habe nur gefragt.
Aber ist es korrekt?
Ja, das ist korrekt. Ob es gefährlich wird heute, kann ich sagen, nein. Ich bin sehr in mir ruhend hier. Von daher ist das alles gut. Bin 1969 geboren, das war richtig.
Und 1961 habe ich gesagt, ne? 69
ja. Ja. Vielleicht habe ich ein paar Falten mehr, aber das ist halt so, ist ja nicht schlimm.
Das ist Martins und, gute redaktionelle Vorbereitung.
Das Kensho ist ein Sport- und Gesundheitszentrum. Anfänglich, als wir das 1998 eröffnet haben, war es ein Fitnessstudio, aber immer schon mit dem Gedanken, Gesundheit zu fördern. Und wir haben relativ früh auch Primärprävention gemacht, Therapie. Und dann wurde das halt immer feiner. Und heute bilden wir aus. Wir sind Ausbilder mitunter für Physio Deutschland und bilden aus in der angewandten Neurologie.
Sehr schön.
Und das macht Spaß.
Bei dem Thema Weiterentwicklung habe ich noch in deiner Vita hier vermerkt bekommen, dass du Athletiktrainer warst in der wunderschönen Nachbarstadt Düsseldorf bei der Fortuna mit auch den Emotionen dahinter, frage ich mal nach.
Natürlich. Also von 2007 bis 2013 war ich bei der Fortuna. Starke Zeit, also unglaublich gut. Wer Fortuna kennt, die Diva in Düsseldorf, das ist schon Traditionsverein. Ne? Das war schon echt tolle Zeit, super Stadion, top Stimmung und würde ich auch immer wieder sagen, klasse Zeit.
In der Zeit aufgestiegen, in die erste Liga, ne?
Ja, wir sind 2012 dann in die erste Liga aufgestiegen und 2013 habe ich dann Düsseldorf verlassen, bin in Richtung Singapur dann gezogen und habe dann dort nochmal in der Singapore Premier League gearbeitet.
In der gleichen Funktion als Athletiktrainer.
Auch wieder als Athletiktrainer, genau.
Da habe ich gleich noch ein paar Fragen zu. Als leidenschaftlicher Anhänger von Rot-Weiß-Essen habe ich da Fragen auf jeden Fall.
Langsam durch alles. Genau, und dann von Singapur zurück, glaube ich, seit 2019 wieder. Ne? Und jetzt wieder am schönen Niederrhein, was ich natürlich gut verstehen kann.
Ja, die Kopfweiden haben gefehlt in Singapur. Auch Palmen sind schön, aber die Kopfweide ist auch schön.
Ja. Genau, dann sind wir mal ganz gespannt auf den Tag heute. Freuen wir uns auf jeden Fall riesig, dass du da bist. Ich würde sagen, wir steigen aber mal ganz vorne ein. Und zwar würde mich total interessieren, wie kommt man auf die Idee, erstmal Karate anzufangen und dann auch zu sagen, ich glaube, ich kann Weltmeister werden.
Das finde ich auch richtig spannend, ja.
Naja, man sucht sich halt als junger Mensch irgendeinen Sportart aus, die einem gefällt. Ich habe auch parallel Fußball noch gespielt. Also fußballaffin war ich schon immer. Ich war beim Tor und viel zu klein. Also da ist dann irgendwann auch mal die Latte irgendwann zu hoch war. Ne? Und aber Karate hat mir immer schon gefallen. Auch als kleines Kind zur damaligen Zeit waren die Bruce Lee-Filme schon populär. Und David Carradine ist da auch schon durchs Bild gemarschiert. Und das fand ich immer total spannend. Also diese Mystik dahinter. Und dann habe ich hier in Neukirchenflühen beim SV Neukirchen in der Karateabteilung angefangen. So war das.
Und ach, dann hier bin Neukirchen früher hast du angefangen.
Und zwar in der genau vor 50 Jahren. Mit 6 habe ich hier angefangen. Mhm. Bin jetzt 56 und ich mache jetzt dieses Jahr 50 Jahre Karate.
Das Wahnsinn. Wusste ich gar nicht, dass du hier in Neukirchen früher tatsächlich. Guck mal, die ganzen großen Leute, starken Leute, guten Leute, die kommen aus Neukirchen früher.
Ne?
Das ist natürlich
das Nabel der Welt. Du aber auch, oder?
Bist du hier geboren?
Ich bin in Alpen geboren, im Nachbarort, aber nicht lang da gewesen.
Also das verbuchen wir unter Neukirchen früher.
Ja, ja, natürlich.
Da, hier gab's da bin ich raus bei diesen Lokalkolorit-Sachen.
Hier gab es ja kein Krankenhaus in Neukirchen früher. Ja. Meines Wissens. Und in Alpen war ein Krankenhaus, da bin ich geboren und habe dann aber auch hier gelebt, bin groß geworden, zur Schule gegangen.
Also mit 6 Jahren, ne?
Ja. Wie stellt man sich diesen Weg denn vor? Also es gibt ja, also zumindest ich habe insofern vorher recherchiert, dass ich weiß, es ist eine japanische Kampfkunst. Ist sie eine selbstverteidigende Kampfkunst?
Ja, also Karate ist immer defensiv.
Ja.
Heißt erstmal Kara, T. Also die leere oder unbewaffnete Hand und zeigt einfach diesen Nicht-Angriffscharakter. Mhm. Karate ist eine Selbstverteidigung. Wir sind ganz harmlos eigentlich.
Aber angenommen, so ein Typ, der jetzt in so einem Podcast links neben dir steht, ne?
Dann nervt dich jetzt total.
90, 95 Kilo.
Gilt das dann als Selbstverteidigung, wenn du den so zu Boden bringst?
Zumindest mal so eine Schelle will er einfach nur verteilen.
Nein, mir ist noch nie passiert in meinem Leben. Ich wüsste gar nicht, wie das wäre. Ich glaube schon, dass ich mich sehr gut wehren kann, aber im Wettkampfsport hat man eine Moderation. Da ist immer sozusagen Kampfrichter dabei und das ist ein moderierter Raum mit klaren Regeln. In der Selbstverteidigung gibt es keine Regeln.
Man sieht das in erster Linie von diesen ganzen YouTube-Videos, wenn die Leute sagen, wie verteidigt man sich gegen einen Messerangriff?
Ich glaube, die finde ich immer sehr fraglich. Ne?
Die Videos meinst du?
Super Experten bei. Aber ich glaube immer, diese 10 Wochen Kurse Selbstverteidigung, die sind ganz gefährlich, weil man den Leuten irgendwas vorgaukelt, was sie vielleicht nachher können. Und am Ende klappt es nicht, ne? Weil es in der Endkonsequenz nicht reicht. Ne? Das ist super gefährlich.
Dann. Also meine Strategie ist immer wegrennen.
Sei schneller als der andere.
Genau, jeden Konflikt vermeiden und sagen,
war schön. Ich habe bei dir auf der Homepage gesehen, Dirk, du bist ja auch als Coach zugewandt für Leute, die zu dir kommen, dass du sagst, dass man auch was erreichen kann oder dass jeder sein Potenzial bis ans Limit ausschöpfen kann. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt, wenn Elternteile ihre Kinder, ich sage jetzt nicht abliefern, aber wenn die sagen, so hier, ne, Max oder wer auch immer, dann machst du mal, probierst du das mal aus. Was sind das für Grundsätze, die du da vermittelst oder die deine Trainer vermitteln? Ist das so eine Art von kultureller Konflikt, der dann auftaucht, weil die Eltern ganz andere Erwartungshaltung haben, weil die sagen, ich müsste Disziplin lernen bei dir.
Eigentlich nicht. Das hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren geändert. Mhm. Man muss sagen, die Kinder vor 30 Jahren waren anders als die Kinder heute. Die waren halt mobiler, beweglicher und auch koordinativ besser drauf. Heute ist das schon ein bisschen anders. Man merkt das einfach auch, dass die Kinder im Vergleich zu den Kindern aus den 90er Jahren schon anders sich bewegen. Nichtsdestotrotz haben wir super Bewegungstalente dabei und das sieht man, das erkennt man. Aber wir fördern das jetzt nicht, dass wir gleich den jungen Leuten sagen, wow, du bist ein super Talent, sondern wir gucken einfach, was wir von uns aus machen und sehen und wie wir fördern können. Wir werden jetzt keinem 6-Jährigen erzählen, du bist der nächste Superstar. Ne? Das machen wir auf keinen Fall, das wäre auch kontraproduktiv.
Aber jetzt hast du mit 6 Jahren angefangen und dann bist du ja, jetzt muss ich nochmal nachgucken, mit 24 Weltmeister geworden. Ne? Was glaubst du, was war so der Unterschied? Weil Weltmeister will ja wahrscheinlich jeder werden ab einem bestimmten Level, jetzt vielleicht nicht ganz am Anfang. Aber was glaubst du, war bei dir so das Erfolgsrezept?
Also ich habe schon auch als junger Mensch mit 13, 14 immer das Training vor einer Party vorgezogen. Und ich bin auch Weihnachten trainieren gegangen, morgens. Und wenn ich nirgendwo eine Sporthalle hatte, weil der Hausmeister nicht da war, ich habe die Hausmeister auch genervt. Also ich bin bei den Hausmeistern, die leben ja und sind heute noch unter uns, berühmt-berüchtigt, dass ich immer geklingelt habe und habe gefragt, ob ich einen Hallenschlüssel haben durfte. Ne? Ich habe permanent trainiert. Und wenn ich keinen Schlüssel hatte, habe ich draußen trainiert.
Wie kann man das einem Laien erklären, wenn du sagst, so ein bisschen, also Arnold Schwarzenegger sagt ja auch, der ist dann in sein Studio, ist dann eingebrochen, damit er trainieren konnte. Aber was machst du dann alleine in der Halle? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ein technisches Training. Ne? Mhm. Man muss ja auch Technik trainieren. Das sind Abläufe, die sind festgelegt. Mhm. Ich bin 91 Weltmeister im Kata-Team geworden. Das ist ein Synchronwettbewerb aus 3 Athleten. Mhm. Und die 3 Athleten müssen exakt gleich sein. Zu jeder Sekunde, mit jeder Technik, mit all den Schwierigkeiten, die man hat. Mhm. Und das Techniktraining und das Konditionstraining, das Krafttraining kann man zu jeder Zeit machen. Und das habe ich exzessiv gemacht. Also ich habe dann 1990 habe ich für ein paar Monate von Mai bis August in Japan gelebt, habe dann an der Universität von Tokio trainiert, mit der japanischen Nationalmannschaft trainiert. Wow. Und als einer der, ich war derzeit, als ich da war, der einzige Ausländer, der auch dort gelebt hat. So richtig klischee-mäßig habe ich beim buddhistischen Mönch dort gelebt, beim Zen-Mönch in der Halle trainiert. Daneben habe ich ein Rollbett gehabt, wo ich drauf übernachten und schlafen konnte, eine Dusche nebenan und das war's. Ne? Und da musste ich mich mit meinem Englisch und der Nicht-Englisch halt
zurechtfinden.
Das war Anfang der 90er, ne? Da das muss man sich nochmal vorstellen.
Das ist ja auch anständig aus Training.
Im Training hat man dann halt schon... Ja, allgemeine Begriffe, die sind immer im Japanischen. Mhm. Damit komme ich dann auch zurecht und die auch. Und trotzdem muss man sich anpassen. Das ist eine andere Kultur. Wenn man hier in Deutschland 50 Wiederholungen macht, haben die da 500 gemacht. Und wenn es ganz hart kam, haben die 5000 gemacht. Das war denen völlig egal. Mhm. Und dann hat er immer so einen Bambusstock da mitgehabt, ein Sei. Und wenn es nicht richtig lief, dann hat er mal einmal so pum, auf den Kopf gehauen.
So wie aus, Film, ne?
Aufs Bein. Ja, ist genauso wie im Film.
Also
und ich glaube, das ist der Punkt gewesen, wo alles einfach sich bei mir verändert hat, weil diese Mentalität, die man dort mitnimmt, das ist eine andere, das ist echt eine harte Schule in Japan und die nimmt man mit und ein Jahr später hat es dann auch geklappt mit der WM.
Wie ist das Gefühl in dem Moment, wo man realisiert, ich bin jetzt einfach Weltmeister geworden? Guck mal, da grinst da.
Das ist das Nonplusultra, weil man hat so viel Schweiß gelassen und dann sitzt man dann da abends und denkt sich, wow, das cool. Also das kann man schwer in Worte fassen.
Das ist unglaublich. Ne? Vor allem, wie viele Milliarden Menschen gab es damals auf der Welt?
Keine Ahnung, wahrscheinlich die Hälfte von denen, die heute hier existieren. Aber nichtsdestotrotz, der Wettbewerb ist ja immer nur ein Moment. So eine Weltmeisterschaft heißt ja, das sind alles Weltklasse-Athleten, die dorthin kommen. Und dann hast du halt den glücklichen Moment und Umstand. Und alles passt in den Auslosungen und. Da gibt es so viele Faktoren. Und dann hat das an dem Tag gewuppt.
Und dann hast du das Fitnessstudio hast du danach aufgemacht, ne?
Genau, ich habe ab 1995 mich selbstständig gemacht, dann ging die Planung los, dann muss man natürlich so ein paar Dinge überlegen, Konzept schreiben. 97 haben wir dann angefangen im Juni mit dem Bauen und im Januar 98 haben wir dann...
Also Neubau tatsächlich, nicht irgendwo eingezogen?
Nein, alles selber gebaut, alles selber entworfen, alles selber entwickelt, also eigenen in der Ideen da eingebracht, also das ist...
Ah, okay, cool. Ja. Ich bin ja auch lange da ein- und ausgegangen in dem Fitnessstudio, bis ich meinen Gym auf meinen Keller zu Hause verlegt habe quasi. Und ich weiß, da hingen früher auch immer Bilder von der Renovierungsphase an den Wänden, ne?
Das hängt immer noch. Ein Rahmen, ein Bild
nur,
aber wo wir so die einzelnen Schritte der Bauphasen nochmal haben, weil das einfach eine schöne Erinnerung ist, wie das Ganze mal ausgesehen hat, wie es heute aussieht.
Da weiß ich, dass auf jeden Fall daraus auch ersichtlich wurde, dass du da ganz viel selber mit angepackt hast.
Ja, wir haben sehr, sehr viel selber gemacht, sonst wäre das gar nicht das Projekt so entstanden, wie es heute da stehen.
Und was war die Idee bei dem Fitnessstudio, weil das kann man, glaube ich, ruhig sagen, jeder Neukirchenflüder weiß das auch, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass man, glaube ich, den gesamtheitlichen und ganzheitlichen Ansatz sieht, Gesundheit, Fitness, Sport, Ernährung und so weiter. Was war so der Auslöser, warum du gesagt hast, das ist das, was ich machen will? Also ich will nicht die klassische, sag ich mal, Muckibude aufmachen, sondern ich will eigentlich diesen...
Ich wollte immer schon Menschen bewegen und zwar in der Form, dass ich einen dritten Ort kreieren wollte. Einmal ist das die Arbeit, das Zuhause und dann diesen dritten Ort, der sollte familiär sein. Wenn man mal bei uns reinkommt, sieht man auch, wir haben normale Möbel dort stehen, die kommen auch aus Asien, die habe ich mal mit einem Container rübergeschickt. Dann haben wir normale Wohnungseingangstüren. Also ist alles so, wie man vielleicht auch zu Hause wohnen würde, weil es einfach schön ist. Und ist ganz wichtig, dass wir die Leute kennen, die bei uns sind. Mhm. Wir haben keine Nummern da. Wir haben tatsächlich echte Menschen da. Und das war uns immer wichtig, dass wir den Menschen in den Vordergrund rücken und einfach auch menschlich bleiben.
Hat sich das im Laufe der 30 Jahre verändert, mit welchen Ansprüchen die Menschen zu dir kommen?
Natürlich haben wir anfänglich 98 die Fitnessszene bedient und mittlerweile bedienen wir sehr stark auch die Therapie und die Reha-Szene. Mhm. Wir haben den Reha-Sport mit reingenommen, was ja eher eine Seniorensport ist und das ist auch ein ganz wichtiges Element bei uns. Dann haben wir die Primärprävention relativ früh schon reingenommen. Das heißt, da machen die Krankenkassen halt einen Teil mit und sagen, wir bezuschussen das Ganze noch einmal, was findet in der damaligen Zeit, jeder sagte, ach nee, jetzt nicht Primärprävention, ne? Mach mal Spinning oder sowas. Ne? Mhm. Und ich habe immer gedacht, naja, Spinning ist toll, ist super, aber für mich ist es nicht das, wofür ich brenne. Ne? Ich möchte lieber den Menschen was Gutes tun, wenn sie nach Hause gehen, dass es ihnen auch gut geht und dann mit den anderen Menschen, die auch noch zu Hause sind, auch nochmal glücklich werden. Mhm. Das war mir immer wichtig. Und ihr als ganze Familie, ihr wart ja auch, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten ihr Zeit gleich da wart.
Zeit, oft mit vielen Leuten gleichzeitig.
Ja, ne?
Was du sagst, also als ich damals da ein- und ausgegangen bin, da kanntest du jeden fast mit Namen. Ne?
So ist es auch.
Man wurde auch mit Namen angesprochen. Das ist heute wahrscheinlich genauso.
Ist genau noch so.
Ja. Habe ich noch nie
sehr, sehr familiär. Eigentlich müssten wir zweimal
Dahin. Wir müssen mal dahin. Ich bin ja gespannt, was das, ich weiß nicht, macht ihr dann so eine Anamnese vorher, dass dann jemand zu dir kommt, erstmal ganzheitliche, ja. Dann schicken sie dich wieder nach Hause. So wie der Witz mit der Kosmetik, die sagen, tut mir leid, hoffnungslose Fälle, keine Chance.
Du kannst vielleicht, steht der Billardtisch noch?
Nein, der steht nicht.
Der stand früher, dann sagen sie nachher,
kannst du da steht jetzt ein ganz großer Holztisch, an dem man sich schön als Team oder als Gruppe drumherum setzen kann. Mhm. Und, ja.
Ist deiner Meinung nach der gesellschaftliche Druck gestiegen an diejenigen, die Sport machen, perfekter zu werden oder sich Social Media präsentabler zu gestalten?
Also die Werbung gibt es uns vor, wir müssen alle schlank sein, wir müssen alle irgendwie gut gelaunt sein, dauerhaft. Ne? Das ist schon gesellschaftlicher Druck, das kann ich unterschreiben, wenn man sich mal Instagram anguckt, wie viele Influencer wir da drin haben, die alle gut aussehen wollen und möchten. Mhm. Ja, der ist da. Ich finde aber, Gesundheit hat nichts damit zu tun, dass man schlank ist oder dass man irgendwas ganz Besonderes nur das macht, sondern es kommt immer darauf an, wie ausgewogen man was macht, wie ich sag mal, auch exzessiver Sport ist nicht gesund.
Ja. Ne? Ich trainiere ja selber bei einer, aber bei einer großen Kette. Da beobachte ich immer ein häufig verstörendes Phänomen. Smartphones auf der Trainingsfläche, also ich sage mal, mehr Zeit gescrollt als trainiert. Wie stehst du selber zum Thema Smartphones und Selfies beim Training auf der Fläche?
Also, wenn du mich fragst als Athlet, mit dem Werdegang, den ich habe, ne, gibt es keine Selfies. Gibt es teilweise nur was Trinken im Training, weil ich trinke vorher oder nachher, aber im Training wird trainiert. Punkt.
Ja. Ich finde das spannend, weil ich habe zum Teil auch Leute, die sich dann die T-Shirts ausziehen und dann rumkreischen und dann an irgendwelchen Sachen rumzerren und dann denke ich mir so,
Gott. Damn. Training hat eine ganz gewisse Form und das geht nicht. Also das soll jeder machen, wie er mag, aber ich mach's nicht.
Ja. Dann warst du ja bei Fortuna Düsseldorf. Da würde ich mir gerne das darauf eingehen. Spannend, auf jeden Fall. Ich finde das super spannend auch. Also von der dritten Liga, glaube ich, in die erste, ne? In der Zeit.
Ja.
Bei Fußballern ist es ja so, erstmal die Leistungsdichte ist, soweit ich das beurteilen kann, sehr, sehr hoch. Und ganz viel geht es ja so um mentale Stärke auch, ne? Vorm Tor. Auch. Wie war da dein Ansatz zu sagen, ich probiere jetzt irgendwie den Fußballverein von der Athletik her zu differenzieren von den anderen?
Eine Frage vielleicht vorher. Wie kommt man überhaupt zu dem, wie wird man überhaupt Athletiktrainer dort? Also kriegst du einen Anruf so, ey yo, warst du immer Fan, wir haben gerade einen Job frei oder so?
Genau so war das fast.
Nein.
Fast, ja. Ich habe vorher schon ein paar Fußballer bei mir betreut, also im Einzeltraining. Und irgendwann, wir haben gemeinsam einen Freund, den Norbert Meyer und ich. Der Norbert Meyer war damals Trainer in Düsseldorf. Und der rief dann irgendwann an und sagt, hast du nicht Lust, mit mir das Ganze zu wuppen? Und wir gesagt, cool, mach ich. Na, da habe ich auch nicht lange überlegt, weil das ist ein spannendes Ding gewesen. Und dann haben wir losgelegt. Schwerpunkt da war, oder man muss natürlich sagen, Norbert Meyer war auch der Trainer, der das zugelassen hat. Weil Fußballtrainer sind ja manchmal sehr bedacht darauf, ihr Ding auch so durchzuziehen und lassen dann auch daneben nichts anderes gelten. Norbert Meyer war immer offen für neue Dinge. Der hat gesagt, Dicky, mach das mal. Wenn das nicht geht, bist du selber dran schuld. Also, aber der hat mich auch gelassen. Und auch manchmal hat er mich auch wieder eingefangen und gesagt, ja, vielleicht sollte man nicht so weit gehen, das ist jetzt ein Tacken zu weit für Fußballer, das machen wir immer nicht. Aber an sich hatten wir immer einen guten Konsens und das super Training auch.
Wie geht man an so eine Fußballmannschaft ran? Lässt man die antreten und guckt sich die erstmal an und sagt dann, so wurde Guardiola, so lass mal gucken, was du im Kühlschrank hast? Oder ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nee.
Ach, die Jungs sind immer klasse gewesen, die waren auch immer lieb und nett und da gab es keinen dabei, wo ich sagen würde, boah, anstrengender Typ oder so. Nee, alles gut. Nee. Die waren offen, die haben sich auch gefreut, auch in der dritten Liga ist das ja nicht so selbstverständlich, ein Athletiktrainer zu haben, weil manchmal auch Kostenfragen
absolut
bei den Drittvereinen schwierig sind. Und die waren echt offen und die sind auch gerne hier nach Neukirchen zum Training gekommen in der Zeit.
Die sind dann zu dir gekommen? Ja, also du warst dann nicht dort? Also
wir haben, doch, ich war täglich dort, aber wir haben auch teilweise Einheiten dann hier gemacht und das war ja witzig, dass wir regenerative Einheiten nach dem Spiel haben wir dann hier gemacht und dann hat mal die Mannschaft Zumba gemacht. Das war total witzig.
Warum nicht?
Mit der Zumba-Lehrerin. Ne? Also, und da sind die Jungs halt richtig mitgegangen und das bringt auch Teamgefüge mit, das bringt Teamgeist mit. Und ich glaube, das waren die Synergieeffekte, die wir daraus gezogen haben, dass wir einfach ein super Team waren. Und mit diesem super Team sind wir ja auch aufgestiegen. Wir hatten ja keine Überflieger in so einer Mannschaft. Wir hatten alles gute Fußballer, aber die haben alle zusammengehalten. Und die haben Mannschaftsabende gemacht, die waren so lustig, die werde ich nie vergessen.
Ja?
Kann ich aber hier nicht drüber berichten.
Ist nicht schlimm.
Also war Teil dieses Trainings auch quasi diesen Teambuilding?
Ja, natürlich, das gehört jedes Mal dazu. Mhm. Ne? Das ist, und ich meine, wenn man sich die Historie anguckt, in der einen oder anderen Saison haben wir ja auch Spiele oder Spielphasen gehabt, wo wir mehrere Spiele mal hintereinander verloren hatten. Ne? Das sind dann auch nicht die lustigsten Dinge des Lebens, auch im Leistungssport und im Leistungsfußball nicht. Und dann muss man die Jungs auch einfangen und gucken, dass wir dann ja, soll man das Selbstvertrauen wieder haben. Mhm. Und da waren wir auch ein gutes Trainerteam. Ne? Das hat echt gut gefunkt.
Welchen Einfluss?
Ja, so, das ist schon eine Frage habe ich noch dazu.
Auch da nochmal, ne? Wie ist dieses Gefühl, wenn man realisiert in so einem Stadion, ich weiß nicht, ob das ein Heimspiel war oder ein Ausweichspiel, man steigt jetzt auf und da
das
sind
war
einfach,
dieses
keine Ahnung, 40.000.
Relegationsspiel gegen Hertha BSC Berlin.
Nein, das, ja, wo die Spieler schon alle, wo die ganzen Fans auf den Platz gelaufen
sind. Ja, das war eigentlich so ein bisschen schade, weil der Moment des Aufstiegs ist mit diesem ganzen Theater so.
Die sind in der Nachspielzeit einfach schon reingelaufen, ne?
Ja, der Pfiff kam, also wir haben ja in Berlin gewonnen und dann sind die in der Nachspielzeit beim Heimspiel in Düsseldorf dann draufgelaufen, haben den Elfmeterpunkt schon mitkassiert. Und dann war der Spieler noch nicht zu Ende.
Machen wir Schluss.
Und dann ging das ja in die einzelnen Instanzen der Sportgerichte und am Ende sind wir dann doch aufgestiegen, weil wir einfach auch die bessere Mannschaft waren. Stopp. Punkt. Ja, klar. Ne? Ja, klar, ne?
Ist doch logisch. Was gab es da zu überlegen?
Und das hat so ein bisschen diesen Moment des Aufstiegs so ein bisschen gekillt. Ne? Mhm. Schade, aber trotzdem, auch das Spiel werde ich nie vergessen. Ne? Ja. Das Lied an Tagen wie diesen, das ist schon cool. Ne?
Ja, dann ist man wirklich bei jedem Spiel dabei. Ja. Hast du noch auswärts, das Aufwärmen geleitet, ganze Programm?
Alles, ne? Du guckst halt auch, wie es den Spielern geht. Du hast halt auch nachher in Singapur haben wir dann auch die digitalen Spieler gehabt, dass wir die halt vernetzt haben, also mit GPS versendet haben. Dann hast du halt 1 Million Datenpunkte und dann kannst du genau sagen, wann wer wie gewechselt werden sollte. Mhm. Und dann sitzt du dort und musst die Trainer mit beraten. Das war so meine zweite Station dann in Singapur. Die war dann noch technischer nachher, weil dann auch im Laufe der Zeit auch die Mittel zur Verfügung standen und das war auch nochmal ein spannendes.
Findet da so eine Angleichung statt im Wettbewerb? Weil ich meine, auf der einen Seite, ich glaube, körperlich schaffen es viele auf ein Top-Niveau, mental vielleicht fehlen manchmal dann dem einen oder anderen ein paar Prozent, aber siehst du, dass sich die Leistungsdichte immer weiter reduziert, weil alle auf einem sehr, sehr guten Niveau
natürlich
sind?
Also man muss sagen, das Bundesliga-Jahr, das war schon ein Eye-Opener, ne? Weil das ist schon, wir haben gegen Bayern München gespielt, da muss man sagen, unglaublich im Hinspiel, also das erste Spiel war zu Hause, haushoch verloren, weil wir kamen gar nicht so schnell an den Ball, wie die passen konnten. Das war irre. Das ist eine Technik, da muss man sagen, das unterscheidet dann Weltklasse auch. Ne? Da, und im Rückspiel in München haben wir nur knapp verloren, weil Boateng in der Nachspielzeit uns noch einen reingeköpft hat. Das hätte man unentschieden in München gespielt. Ja, toll. Das ist aber eine ganz böse Niederlage, weil wir haben echt,
gesagt, Herz auf den Platz gelassen.
Wir reißen das Ding, ne? Und aber schade, aber trotzdem, das war eine tolle Zeit, einmal in der Allianz Arena zu sitzen. Das ist schon eine Nummer wert. Ne?
Ja. Campino, wie oft kommt der so zu Fußballspielen, dann mal runter in die Kabine?
Der war öfter da, der hat öfter mal auch im Mannschaftsraum mit gefrühstückt. Ja, vor den Aufstiegsspielen hatten wir auch ein Team-Event mit den Toten Hosen, dass wir die kamen dazu zum Teamabend, die Spieler wussten davon nichts. Und dann haben die mit uns a cappella an Tagen wie diesen gesungen. Und dann stehst du halt neben Campino und singst mit denen. Ja. Das ist schon eine
das
Nummer.
Das sind
ne?
die Kleinigkeiten, die auch in gewisser Maße...
Das vergisst man nicht. Ne? Das ist Weltklasse.
Und dann warst du in Singapur ja ein paar Jahre. War das die Zeit, wo du viel dich mit dem Thema Atemtechniken und Atmung auseinandergesetzt hast?
Das habe ich schon vorher gemacht, weil die Atmung ist für mich was Essentielles. Atmung verbindet Körper und Geist. Wenn wir nicht mehr atmen, ist der Geist auf der einen und der Körper auf der anderen Seite. Und die trennen sich und das ist das Ende. Deshalb ist die Atmung was ganz, ganz Essentielles. Ne? Egal in der Leistung, im Wahrnehmen, in der Verschaltung von vielen, vielen Prozessen. Und da habe ich schon früh mit angefangen. Und dann immer mich weiter reingefuchst dort auch, bis ich dann Anfang der 2000er an einen buddhistischen Mönch auf Sri Lanka gestoßen bin, der mich mit den Worten begrüßte, herzlich willkommen zurück. Und ich sage, ich war doch noch nie hier. Und er sagt, woher weißt du denn das? Das ist jetzt schnell erzählt, aber das ist schon eine tiefe Erfahrung. Und dann sitzt du dann dort die letzten 20 Jahre zu Füßen und der erzählt dir, wie Atmung eigentlich funktioniert und du denkst immer, woher weißt du das? Ne? Und wenn du heute die moderne Medizin oder auch die Forschung nimmst, dann siehst du, das, was er dir erzählt, findest du heute in der Forschung wieder, in den bildgebenden Verfahren wieder und auch mit den Fakten, die vor 5 oder 10.000 Jahren noch gar nicht wissen konnten. Das war Erfahrungsmedizin, eine Praxis, die wirklich noch wahrnehmen konnten, was heute vielleicht auch in der modernen gar nicht mehr so möglich ist. Und da habe ich ganz viel gelernt. Ich bin auch viele Jahre in Indien. Wie gesagt, ich habe in Japan gelebt. Und das ist einfach so ein Werdegang, wo man sagt, das ist ein Potenzial, das ist viel, viel größer als alle Bücher, die ich jemals gelesen habe.
Hast du da so irgendwie die 3 Top-Tipps für Atmungsanfänger oder sowas?
Ja, es gibt ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel den physiologischen Seufzer. Das immer dann, wenn Leute gestresst sind, kollabieren so ein bisschen die Lungenbläschen und können nicht mehr so gut an dem Gasaustausch teilnehmen, also Sauerstoff rein in die Zelle, CO2 abatmen. Und dann atmet man zweimal hintereinander ein durch die Nase und seufzt durch den Mund aus. Können wir gerne mal machen, wenn ihr Lust
habt. Ja, das machen wir live. Das hört sich gut an. Du machst das vor,
Ein Vorgang und danach macht
er immer... Kannst du noch mal kurz sagen?
Ich mach's einmal erst vor. Also, es geht so. Okay. Seid ihr bereit? Zweimal hintereinander.
Ja.
Achtung, fertig und... Noch einmal. Das Gute ist, das ist ein Sekundenphänomen. Das spüren wir nicht, aber die Lungenbläschen machen jetzt gerade poppen wieder auf, wie so ein frisch
gefühlter Luftballon. Kann auch mental sein.
Und das funktioniert tatsächlich, dass jetzt der Gasaustausch besser funktioniert.
Echt?
Ja. Mhm. Und wir machen das automatisiert. Wir seufzen alle 5 bis 10 Minuten sowieso irgendwann mal. Oder wenn wir eine schwere Arbeit hatten.
Wenn du dich mit Martin unterhältst, auch ein bisschen häufiger.
Wenn es mal schwierig wird in den Unterhaltungen, dann machen wir auch.
Das ist der Moment, wo ich sagen würde, schlag zu. Jetzt.
Yes. Ne? 5 Euro.
Zweiter Tipp, verlängertes Ausatmen. Wenn man mal abends nach Hause kommt und sagt, boah, ich bin irgendwie sehr gestresst, dann sollte der erste Schritt nicht an den Kühlschrank sein, sondern man sollte sich vielleicht hinsetzen und sagen, einfach mal hinsetzen, die Augen schließen und verlängert ausatmen, um einfach dem Körper und auch dem Gehirn zu zeigen, mit dem langen Ausatmen ist alles eigentlich gut.
Mhm. Okay.
Na, und das hilft enorm, weil das Gehirn registriert gleich längere Ausatmung, kann gar nichts Gefährliches im Umfeld sein. Mhm. Dementsprechend entspannen sich auch die Systeme.
Und okay.
Dritter Tipp, müsst ihr jetzt kurz überlegen, was würde ich als dritten Tipp
nehmen? Sollen wir erstmal lang ausatmen, dann kannst du so lange nochmal nachdenken.
Gerne, ja. Könnt ihr gerne machen. Am besten durch die Nase. Immer Nase ein, Nase aus. Und jetzt doppelt so lang. Ausatmen. Das können viele Menschen nicht verlängert ausatmen, weil diese Atemsteuerung ist ein bewusster Prozess.
Ja,
ich meine, Atmung ist ein autonomer Prozess, der läuft automatisch ab. Währenddessen ich spreche, atme ich auch gleichzeitig, sonst würde es schwierig werden hier. Aber wichtig ist, dass ich das ist der einzige Prozess übrigens, den ich tatsächlich manipulieren kann. Ich kann entscheiden, wie ich gerade atme. Ich kann machen. Mhm. Oder ich kann machen, was ich will. Mhm. Und das ist ein ganz großer Schlüssel, in dem ich auf der körperlichen Ebene immer eine Reaktion erzeuge. Und wenn ich weiß, dass dieses Atemsystem das erzeugt, dann bin ich einen Schritt weiter. Damit kann ich alles manipulieren an mir, was ich brauche. Muss ich jetzt aufgeregt sein? Muss ich Energie haben? Würde ich komplett anders atmen, als wenn ich jetzt nach dem Gespräch sage,
das ist gut gegangen.
Und jetzt sagtest du gerade, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, du empfiehlst immer durch die Nase zu atmen.
Immer durch die Nase, weil das ganz wichtig ist. Wir haben in den Nasennebenhöhlen einen enzymatischen Prozess. Da wird Stickstoffmonoxid gebildet. Das kennen wir von den Herzpatienten, die ihr Nitrospray unter die Zunge sprühen, damit sich Gefäße erweitern und damit mehr Sauerstoff ins System kommt, mehr Blutfluss da ist. Und immer dann, wenn wir durch die Nase atmen, wird dieses Stickstoffmonoxid mit in die Atemluft eingesaugt. Das kann aber nur bei der Nasenatmung passieren.
Okay.
Wenn ich durch den Mund atme, passiert das nicht. Und das Gefährliche daran ist, dass größtenteils die jungen Menschen heute alles Mundatmer geworden sind.
Wie?
Das liegt an den Umweltbedingungen, das liegt an der Ernährung und das liegt auch daran, dass wir Essen genießbar gemacht haben. Wir wissen noch nicht, wer es war, vom Höhlenmann oder die Höhlenfrau. Einer von den beiden hat es versaut. Dann haben die irgendwann gesagt, boah, immer das Rumkauen auf den Knochen, das ist einfach so schwierig. Und die hatten alle so ganz große, sehr stabile, markante Kiefer. Genau. Und hat die Zunge noch tatsächlich super in den Mund gepasst. Und dann hat irgendeiner gesagt, so halten wir mal das Ding ins Feuer. Und dann war das Fleisch einfach verdaulicher. Mhm. Und dementsprechend haben sich die Muskulatur und Kieferstrukturen rückgebildet. Die Zunge passt häufig nicht mehr bei den Kindern in den Mund rein. Deshalb steht der Mund immer so ein bisschen auf. Wir haben sofort Mundatmer. Die Zähne werden schief. Das Gesicht entwickelt sich als sogenanntes Longface. Und das sind dann einfach reine Mundatmer. Zusätzlich kommen natürlich verarbeitete Lebensmittel, mehr essbare Substanzen als echtes Lebensmittel. Mhm. Und diese Substanzen verändern halt auch nochmal die Frequenz der Atmung. Sie beschleunigen die Atmung. Es gibt Studien, wo es Gegenden auf der Welt gibt, wo Leute 25 bis 30 Mal in der Minute atmen. 9 bis 12 Mal wäre vielleicht optimal. Ne? Und die haben halt eine hohe Atemfrequenz und darüber verändert sich halt die ganze Körperchemie. Es sind oftmals kranke Menschen, Mundatmer und
ich habe das mal tatsächlich, das hast du ja irgendwann schon mal erzählt, da habe ich das schon mal gehört, da habe ich das mal ausprobiert beim Sport. Das fällt aber total schwer, finde ich. Beim Joggen jetzt plötzlich nur noch durch die Nase zu atmen, aber das schlägt total auf die Performance. Ne?
Ja, genau, aber wir messen einfach eine Performance falsch. Ne? Wenn wir sagen, wir würden ein Laufband nehmen, einfach eine idealisierte Form, steigen bei 6 km/h ein, versuchen 2 Minuten nur durch die Nase zu atmen, damit das System sich dran gewöhnt, nach 2 Minuten eine 1 Stundenkilometer höher. Und das machen wir so lange, immer wieder 2 Minuten laufen, höher, 2 Minuten laufen, höher, so lange, bis der Mund aufgeht. Dann weiß ich, okay, an der Stelle habe ich eine Schwelle erreicht, die gerade keine optimale Versorgung hat. Dann gehe ich wieder zurück und das ist meine Laufgeschwindigkeit, mit der ich optimal laufe. Und wenn man das ein paar Mal macht, also ein paar Mal heißt durchgehend macht, dann kommen wir an den Punkt, dass wir so schnell laufen, wie wir noch nie gelaufen sind, mit geschlossenem Mund. Also meinst, die Performance ist nur eine Kopfsache, eine mentale Sache, weil wir denken ja immer, dann, wenn ich am Ende komplett im Eimer bin.
So ausgepowert, richtig.
Ausgepowert, ja? Dann habe ich richtig trainiert und das ist es nämlich eben nicht. Mhm. Das habe ich nicht. Ich habe nur dann gut trainiert, wenn ich auch gleichzeitig eine gute Versorgung habe. Mhm. Natürlich muss ich auch Tempoläufe machen, wenn ich Marathonläufer bin. Natürlich muss ich auch andere Geschwindigkeiten und Grenzen überschreiten. Aber ganz wichtig ist Nasenatmung. Mhm. Und damit, wir können ja mal sagen, ab jetzt nur noch Nasenatmung im Keller bei dir zu Hause, in deinem Fitnessstudio. Und dann werden wir sehen. Ja,
Laufband. Aber da wird es mir auch nicht so schwer fallen.
Ich wüsste, wo eins steht. Ansonsten draußen. Kann man ja auch draußen laufen. Ja. Das geht auch. Einfach Mund zulassen. Und man wird sehen, da kommen Laufgeschwindigkeiten nachher raus. Nach 2-3 Wochen ändert sich das so rapide. Echt? Ja, dann geht man ab wie.
Das nehme ich mir vielleicht nochmal vor.
Ich habe beim letzten Mal relativ schnell aufgegeben. Durchziehen. Dann immer die Geschwindigkeit drosseln, weil da reicht gerade die Performance nicht. Ja. Okay. Da reicht der Sauerstoff nicht.
Ist das was, was man mal Spitzenathleten dann auch sieht? Ich meine, die 2-Stunden-Mauer soll fallen im Marathon.
Das wissen die.
Das machen die auch.
Ja, bestimmt. Natürlich sind die afrikanischen Läufer natürlich noch anders geprägt. Die kommen aus anderen Gegenden, andere frühkindliche Prägungen. Die haben wahrscheinlich auch andere Distanzen zur Schule.
Ja.
Und da fährt die Mutti die nicht.
Die haben auch einen anderen Hebel beim Laufen, also rein von der Physiologie, das ist schon beeindruckend.
Ne? Das ist natürlich extrem, was die laufen. Ne? Ja.
Mhm. Ja, das finde ich halt spannend, um zu sehen, wie du sagst, wo in der Weltspitze sich die Spreu vom Weizen trennt, also welche Faktoren mitgenommen werden, um wirklich leistungsfähiger zu werden. Mhm. Gibt es was du, wenn jetzt jemand bei dir anfängt, relativ schnell mitgibst, um zu sagen, pass auf, du musst einfach jetzt, sag ich mal salopp, um 5 Uhr aufstehen und dann darfst du nur noch Müsli essen, dann geht's auch wieder vorwärts mit dem Leben.
Nee, das machen wir.
Weil viele ja doch sehr erschöpft sind.
Nein, wir müssen immer gucken, wo kommt derjenige her, was möchte er leisten. Mhm. Wir müssen ja auch da abholen, dass das dauerhaft machbar ist. Wenn ich jedem einen Trainingsplan von 2 Stunden gebe, wie ein Profiathlet, der kommt 2 Wochen, weil er voll Motivation steckt, aber nach 2 Wochen wird es schon weniger werden. Ne? Und dann nach ungefähr 6 Wochen sind die dann verschwunden. Das ist auch nicht unser Ansatz. Und ich glaube auch, der Leistung und Spitzensport ist ja nur eine kleine Gruppe von Menschen. Viel wichtiger wäre es gesellschaftlich, die Leute so mitzunehmen, dass sie gesund bleiben. Das ist viel wichtiger. Und da wäre die Nasenatmung oder ein gesundes Training oder auch nur ein 45-Minuten-Training viel, viel wichtiger, als dann 2 Stunden volle Kanne zu trainieren, nach 6 Wochen aufzuhören und dann sind sie alle verschwunden.
Klar, ja.
Viel wichtiger wäre es, dauerhaft regelmäßig zu trainieren, weil Training ist das einzige Tool, was unser Gehirn tatsächlich gesund hält. Mhm. Das ist so wichtig. Ne? Und ob man jetzt um 5 Uhr aufstehen muss oder früher oder später, das ist immer den Lebensumständen gewidmet. Also ich stehe jeden Morgen um 3.30 Uhr auf.
3.30
Uhr? 3.30 Uhr ist die göttliche Stunde. Mhm. Ne,
wann gehst du dann ins Bett?
10:30 Uhr. Zehn, halb elf.
Und dann schläfst du mittags nochmal?
Oder reicht das so? Hab keine Zeit.
Nicht so wie wir beide.
Ich muss arbeiten. Ne? Aber ich stehe um 3.30 Uhr auf.
Nimm uns auch mit durch so einen Tagesablauf. Das finde ich spannend.
Ich stehe um 3.30 Uhr auf. Ich habe halt in all meinen Jahren in Asien viel Meditation und Praxis gelernt, die für mich relevant ist. Mhm. Dann dusche ich. Mhm. Dann fange ich an mit meiner Praxis. Dauert so 2,5 Stunden. Mhm. Danach frühstücke ich.
Was heißt denn Praxis?
Meditative Prozesse. Das sind yogische Prozesse, also Hatha-Yoga und Kriya-Yoga. Also sind energetische Prozesse, die ich über Atemübungen, um das zu beschreiben, das sind Atemübungen. Und dann nach 2,5 Stunden bin ich fertig. Dann frühstücke ich ganz entspannt und dann gehe ich zur Arbeit. Mhm. Und dann gibt es nochmal 2 Prozesse über den Tag verteilt, weil du fragtest wegen dem Mittagsschlaf. Da gibt es Meditationsformen, die macht man so 15 Minuten. Mhm. Da verschwindet man sozusagen für 15 Minuten. Das sind Prozesse, die steuert man innerlich an. Verschwindet. Man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Nach 15, 20 Minuten ungefähr in dem Rahmen ist man wieder da und das kompensiert ungefähr nochmal 1 Stunde Schlaf.
Wow.
Ja.
Wie lange braucht man, um sowas zu lernen? Das hört sich an wie der absolute Lifehack.
Das kann ich nicht sagen, wie lange man das lernt, aber das ist ein Prozess, den man durchlaufen muss einfach. Ne? Mhm. Und das ist ja auch nicht so, dass man den nur montags macht oder am Wochenende, weil es so schön ist, sondern man muss es jeden Tag machen. Mhm. Die Kontinuität ist da ganz wichtig, weil das Gehirn einfach auf immer wiederkehrende Reize oder Bilder einfach strukturiert wird. Und das ist so wichtig. Also es gibt keinen Tag, an dem ich das nicht mache.
Also dein Lifehack mit, ab und zu habe ich montags nicht so viel Zeit, dann mache ich das mal und schlafe dafür 2 Stunden weniger.
Weil es Samstag so anstrengend war nochmal. Das geht nicht.
Ne? Spannend.
Also es gibt es tatsächlich nicht, auch wenn ich mal einen Termin habe, der ganz lange dauert. Ich stehe immer auf. Punkt. Das ist ganz wichtig.
Es gibt also keine Abkürzung. Das können wir so zusammenfassen.
Aber, aber das ist auch Teil, um auf die eine der ersten Fragen zurückzukommen, das ist ja Teil meiner Geschichte. Das Karate ist sehr diszipliniert. Das geht über die Wiederholung. Das ist ein japanisches System, die auch sehr, sehr geradlinig sind und sehr gesteuert sind in der Hinsicht. Und ich kann das gar nicht anders. Wenn ich sage, ich mache das. Und das ist auch das, was ich immer mitbringe. Wenn ich irgendwas verspreche, mache ich das.
Das hat dich hier hingebracht, ehrlicherweise.
Ja, möglich.
Also in diesem Podcast zumindest.
Genau. Dass ich heute hier bin, richtig?
Genau.
Ja.
Ja, total spannend. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden, glaube ich.
Absolut.
Aber wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Aber eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, weil du hast dich ja tatsächlich, das glaube ich, können wir ruhig ja auch sagen, jetzt nochmal entschieden, nach der ganzen Geschichte zu sagen, ich will jetzt doch noch politisch aktiv werden. Du bist ja einer der Bürgermeisterkandidaten für die Bürgermeisterwahl in Neukirchenflüh, ne?
Das ist richtig.
Und was bewegt einen zu so einem Schritt?
Ich habe immer gesagt, wenn mich jemand fragt, ob ich helfen kann, beziehungsweise ob ich was Gutes tun kann oder Menschen bewegen kann, mache ich das. Und das ist ein ganz spannender Prozess auch für mich, weil ich habe immer Menschen bewegt und ich würde jetzt auch gerne wieder Menschen bewegen. Ich würde gar nicht sagen, ich würde Politik machen, was es am Ende sicherlich werden wird. Aber in meinem Vordergrund steht, ich möchte Neukirchenflüh schöner machen, besser machen, dass Leute auch im Dialog bleiben, dass wir miteinander wieder was haben und nicht gegeneinander spielen und dass wir den Ort mit den Kopfweiden einfach liebevoll gestalten und uns einfach hier auch wohlfühlen am Ort.
Noch wohler.
Ich bin ja gar kein Neukirchenflüh mehr. Ich fahre immer auf die andere Rheinseite, fahre ich immer zurück. Jetzt habe ich ja damit gar nichts zu tun. Mir kommt es immer vor, bis auf diese Gebäude hier neben unserem Firmengrundstück. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist was, das wollte ich schon immer mal angehen und das bewegt die Menschen hier? Also ich habe da wirklich 0,0 Ahnung. Wie würdest du es mir als extern erklären, zu sagen, so, wenn ich jetzt anfange, die ersten 100 Tage, da muss ich ran, weil das, glaube ich, bewegt den Ort.
Also wenn du auf das Gebäude neben euch hier ansprichst, das ist halt eine rechtliche Situation, das wird auch ein bisschen noch dauern. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, wenn ich Baggerfahrer wäre und dürfte das abreißen, würde ich selber mit dem Bagger reinfahren. Nee, das meine
ich gar nicht, aber mir fällt nichts Negatives hier so auf. Ich denke so, ja, da müssen wir mal ran oder so.
Wir haben wahnsinniges Potenzial und ich glaube einfach auch, dass das Ehrenamt zum Beispiel ein ganz wichtiges gesellschaftliches Tool ist, was bedienen werden sollte. Ne? Weil Ehrenamt wird in den nächsten Jahren, wenn wir es nicht richtig angehen, verschwinden. Viele Vereine haben jetzt schon Probleme, ehrenamtliche Trainer zu finden, Struktur zu finden. Und wenn wir das nicht haben, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dann wird auch ein gesellschaftliches Gefüge auseinanderdriften. Das dürfen wir nicht haben. Und für unsere Kinder und auch für die Senioren, für alle Generationen, müssen wir diesen gesellschaftlichen Prozess am Leben halten. Das ist ganz wichtig. Ne?
Ja, ich finde das auf jeden Fall gut. Spannend. Ich freue mich auch immer, wenn Leute in die Politik gehen, die noch nie da waren, die einfach ein bisschen Lebensgeschichte haben und irgendwie eine Erfahrung mitbringen. Deswegen finde ich das super. Auch jemand, der irgendwie Flühner Wurzeln hat, Sport, Gesundheit, Unternehmer am Ende.
Genau.
Von daher habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, weil ich glaube, es ist gar nicht so ein kleiner Schritt, ne? Deswegen.
Nee, das ist schon ein großer Schritt. Da muss man länger drüber nachdenken. Ist auch nicht so, dass der in der Bierlaune entstanden ist, sondern wir haben auch im Team beraten darüber. Muss auch noch meine Familie mal fragen. Das ändert sich ja dann auch vieles.
Ja, du bist ja eine öffentliche Person noch mehr eigentlich. Ne?
Ja, wobei in Neukirchenflühen ist man schon immer öffentlich gewesen. Jeder guckt in den Einkaufskorb rein. Was kauft der denn jetzt zum Frühstück ein? Das ist auch okay. Ich finde das auch spannend. Und ich würde auch als Bürgermeister immer wieder hier in die Nahversorger zum Einkaufen gehen. Ich finde das wichtig. Der Kontakt ist mir wichtig. Und ich freue mich darauf. Jetzt ist erstmal ein demokratischer Prozess. Und am Ende entscheidet der Bürger oder die Bürgerin. Punkt.
Wie viele Einwohner sind zur Wahl?
Knapp 30.000.
30.000. Da ist ja auch eine entsprechende Verwaltung dahinter, ne?
Oh ja, es sind 350 Leute dahinter.
Für die du dann ja auch der verantwortliche Head-Off wirst sozusagen.
So sieht's aus.
Das ist nochmal ein spannender Prozess. Wie lange wird man gewählt?
5 Jahre.
5 Jahre, okay. Das ist auf jeden Fall, aber ich sag mal, wer um 3.30 Uhr aufsteht, man weiß es ja von Sissi, von Franz, die ist ja auch mal sehr früh aufgestanden, als erstes Akten studiert dann immer. Wenn man dann in Schönbrunn das Schloss sich anschaut, dann sieht man auch ihr Studierzimmer. Ich hoffe, dass dann die Zeit noch da ist, dann nicht nur die Akten zu lesen um 4, sondern dann auch das mit der Meditation durchzuziehen.
Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung für ein gutes Handeln.
Ja, massiv auf jeden Fall, ja. Spannend.
Von daher sind wir gespannt. Vielleicht begrüßen wir dich dann irgendwann hier nochmal
mit Frage, einem
neuen Teil.
Vielleicht zum Schluss noch die Frage ist, wenn man andere Köpfe versucht mitzuführen, das hat was mit Führung zu tun, muss als erstes der eigene Kopf klar sein.
Ah, das ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses Dieter Lange.
Dieter Lange, Prinzip, ja, absolut. Ja, 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 ja.
Ganz wichtig.
Ja,
ganz
ja. Wichtig. Selbstführung und Selbstdisziplin. Ja, und
die eigene Haltung ist ganz, ganz entscheidend.
Ja. Das glaube ich auch. Ja, und offen sein auch, ne? Ich meine, ich habe ja das Rad nicht erfunden.
Wahrscheinlich gibt es schon ein paar Erfahrungswerte darin, glaube ich. Aber ich finde es gut, auf jeden Fall, dass aus einer externen Sicht sich jemand versucht, der nicht aus einem parteipolitischen Kalkül
den parteilos das auch angeht. Ja. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Und ich freue mich auf den Prozess jetzt. Ist ja noch 8 Wochen. Und dann werden wir sehen,
acht
was.
8 Wochen nur noch. Ja. Ne? 8 Wochen. Und dann ist schon die Wahl.
Okay. Ja. Ja. Ja.
Zack, zack. Wir können mal überlegen. Ich weiß, den strahlen wir auf jeden Fall vorher aus. Aber für den Fall, angenommen, du wirst es, dann müssen wir auf jeden Fall ein Follow-up machen. Dann fragen wir,
wie
es
ist. Wie es ist, genau.
Wie läuft das jetzt morgen
um 3 Uhr? Was machst du um 3.30 Uhr?
Dann kommt so der Schnell.
Und dann sagt er, ich atme erstmal tief durch.
Und dann stell dir das vor, dann kommt so die Kehrtwende. 11 Uhr, 6 Uhr gehe ich in die Kneipe.
Nein.
Und das wird nicht passieren.
Da es nicht gefährlich war, würde ich auch gerne nochmal wiederkommen. Dann.
Ja, das kriegen wir, glaube ich, ganz
dann
gut
vielen, hin. Vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich fand es super spannend.
Danke.
Meine Teile kannte ich ja der Geschichte, aber ich finde es trotzdem immer wieder inspirierend.
Ja.
Von daher, danke für die Zeit.
Danke für eure Fragen.
Sehr gerne. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie dran. Und wenn ich gleich den Abspann überlebe und ich nicht verkloppt werde, dann hören wir Sie auch beim nächsten Mal wieder. Machen Sie es gut.
Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.